Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Gewogen, geschnitten, ausgezeichnet. Wer heutzutage im Supermarkt einkaufen geht, der begegnet Bizerber. Doch hinter dem Hightech-Unternehmen steckt eine ungewöhnliche Geschichte. In der fünften Generation familiengeführt. Wie passt das eigentlich zusammen? Tradition und Hightech. Heute das Thema bei Chefsache.
Bizerber wurde 1866 im baden-württembergischen Balingen gegründet und ist bis heute ein familiengeführtes Unternehmen in fünfter Generation. Mit rund 4.500 Mitarbeitenden weltweit, mehr als 40 Tochtergesellschaften und Aktivitäten in über 120 Ländern erzielt Bizerber rund 800 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Das Unternehmen entwickelt und produziert Präzisionstechnologie für das Wiegen, Schneiden, Auszeichnen und Inspizieren, sowohl für den Handel als auch für die Industrie. Im Fokus stehen heute Automatisierung, Digitalisierung und individuelle Kundenlösungen, kombiniert mit dem Anspruch, Innovation und Tradition miteinander zu verbinden.
Ja, liebe Zuschauer, und jetzt begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio den Chef von Bizerber. Herzlich willkommen, Andreas Kraut. Schön, dass Sie hier sind.
Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Ich hatte es ja vorher schon in der Anmoderation gesagt, wenn man in so einen Supermarkt reingeht, irgendwo ist ja überall Bizerber. Wo ganz genau?
Ja, das ist eigentlich das Tolle. Das ist eigentlich auch sehr gut greifbar, unsere Produkte. Jeder, der irgendwo einkaufen geht, entweder im Supermarkt oder beim Metzger, stößt auf uns, bewusst oder unbewusst, an den Theken, in unseren Wagen, die Schneidemaschinen, an den Kassen. Überall taucht Bizerber auf. Und selbst wenn man es nicht vermutet, im indirekten Bereich, wenn Sie in den Regalen die vorverpackte Ware aus den Regalen nehmen, auch dort wurde zum großen Teil zumindest alle Produkte gewogen, etikettiert von Bizerber in der Produktion und wurde von dort direkt in die Regale eingeräumt. Also Bizerber ist überall rund um die Nahrungsmittel im Handel vertreten.
Wenn ich jetzt schon mal den CEO hier sitzen habe, wie sieht es denn aus? Kommt der CEO überhaupt selbst noch zum Einkaufen? Und wenn ja, was geht da im Kopf ab, wenn Sie dann eben beispielsweise an Ihren Gerätschaften sozusagen stehen?
Also ich gehe natürlich auch gern einkaufen, wenn auch nicht so oft. Und jedes Mal, wenn ich dann vor Ort bin, gucke ich natürlich, ob alles recht ist, ob alles passt, was da alles steht von uns oder von anderen. Und unterhalte mich auch gern mit dem Bedienpersonal, ob alles entsprechend funktioniert und was sie vielleicht für Verbesserungsvorschläge haben. Das ist manchmal sogar ein bisschen nervig, auch egal wo in der Welt ich bin, gucke ich überall rein, was denn da alles so passiert. Und ja, zu Hause ist das dann manchmal eher fast schon zu viel, aber das ist einfach meine Passion. Ja.
Ist das, würden Sie sagen, das ist auch so ein bisschen ein Erfolgsgeheimnis? Also dass wirklich auch der Oberste bis ins Detail auch wirklich draufschaut und vor allen Dingen auch verstehen möchte, was vor Ort eigentlich alles passiert?
Ganz bestimmt. Also eins, was bei uns ganz oben ansteht, ist die Kundenorientierung. Wir wollen immer gucken, dass wir zufriedene Kunden haben. Was läuft da? Was passiert da? Mhm. Wie können wir uns verbessern? Das ist eigentlich unsere DNA.
Sie sind ja weltweit unterwegs mit Ihren Produkten und ein wichtiger Part sind auch die Vereinigten Staaten. Nun müssen wir auch natürlich darüber sprechen. Momentan ist alles außer planbar, wenn man Geschäfte mit den Vereinigten Staaten macht. Was heißt das am Ende auch für Sie?
Ich habe persönlich eine sehr enge Beziehung zu den USA, habe selber dort 5 Jahre gelebt und bei Bizerber dort die Geschicke geleitet. Mhm. Und deswegen habe ich da eine besondere Verbindung und mittlerweile sind die USA unser größter Markt für Bizerber und auch sehr stark wachsend weiterhin. Von daher betrifft uns das natürlich ganz extrem. Und jetzt auch die neue Zollthematik, in der wir uns ja befinden, hat uns auch beschäftigt. Da haben wir natürlich schon einige Konzepte jetzt parat, wie wir da trotzdem weiter erfolgreich sein können. Aber es ist schon eine große Herausforderung.
Was heißt das für letztendlich die Führung eines solchen Unternehmens, dass man dann sich auf möglichst viele Märkte fokussieren möchte oder dass man einen anderen Kniff möglicherweise findet, wie man vor Ort Geschäft auch generieren kann? Was ist Ihre Strategie?
Also zumeist ist auf jeden Fall unsere Technologie, dass wir führend sind in was wir tun, technologisch ganz vorne sind und dann und das läuft zentral ab hauptsächlich noch. Und dann muss man trotzdem lokal in jedem Markt das so adaptieren, dass es dann für die Kultur und die Kunden dann auch wirklich passt. Und das ist dann auch das Geheimnis, dass wir nicht nur Standardprodukte haben, sondern wir machen es dann auch auf der letzten Meile, sage ich so, das dann auch so gerecht unseren Kunden, damit sie voll unzufrieden sind.
Wir sprechen ja über Tradition und Hightech. Warum ist denn Ihrer Meinung nach Technologie von so wichtiger Bedeutung?
Ja, das ist eigentlich in jeder, wir machen das jetzt in der fünften Generation, meine Schwester und ich. Und insofern ist eigentlich in jeder Generation gab es diese Herausforderungen, die hingen immer mit der Technologie zusammen. Das heißt, wir waren immer innovativ, waren vorne dran. Mhm. Und das hat uns auch sowohl in Europa, aber auch in den USA so vorangebracht, dass wir einfach einen Schritt der Konkurrenz vorne dran waren. Und das bringt uns dann die Möglichkeit, auch neue Märkte zu erschließen oder neue Linien oder Produktgruppen. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Ja. Die Tradition geht bei uns eigentlich nur durch die Innovation.
Kaufen denn Kunden Preis oder kaufen Kunden eine Lösung, Ihrer Meinung nach?
Meiner Meinung nach klar eine Lösung. Die wollen gut bedient sein, ihre Prozesse verstehen, die wollen abgeholt werden. Und dann sind es die Partner ihres Vertrauens. Und so verstehen wir uns auch. Wir sind die Partner unserer Kunden und wollen, dass sie erfolgreicher sind, dass sie entweder mehr verkaufen oder rationalisieren können oder automatisieren können und praktisch einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Das ist eigentlich das oberste Gebot.
Sie haben es ja gerade gesagt, Sie sind auch weltweit vertreten. Wo sehen Sie denn momentan eigentlich so die grünsten Wiesen, um es mal so zu sagen? Ja? In welchen Regionen, in welchen Ländern sehen Sie vielleicht auch Wachstumspotenzial, speziell für Bizerba?
Also für Bizerba ist die Reise und das Potenzial in Nordamerika noch lange nicht vorbei. Mhm. Man muss das vergleichen mit dem Markt von ganz Europa in der Dimension. Insofern wird da die Reise weitergehen mit weiterem Wachstum. Da investieren wir auch weiter. Jetzt umso mehr mit den neuen Gegebenheiten wird es eher noch mal mehr intensivere Investitionen geben in die Richtung. Aber auch Südamerika ist uns kulturell sehr nah. Die Art zu essen, zu trinken und einzukaufen kommt uns sehr gelegen. Auch dort sehen wir großes Potenzial.
Nun gibt es ja unglaublich viele Dinge, die da nebendran passieren, Technologien beispielsweise, ob das jetzt KI ist oder auch gerade im Retail-Bereich das Thema Self-Checkout. Wie beobachten Sie denn diese Entwicklungen und welche Bedeutung haben diese Entwicklungen für Sie speziell?
Ja, das ist eigentlich gerade unsere Kunst, weil wir haben die Basistechnologie, das ist das Wiegen, da kommen wir her, das ist unsere DNA. Aber wiegen können eigentlich schon mittlerweile sehr viele. Und was uns eben jetzt auszeichnet, ist, dass wir das verbinden. Wir verbinden die Wegetechnologie beispielsweise mit der Kameratechnik. Und dann haben wir eben Wagen, auch die nicht nur wiegen, sondern auch über Objekterkennung beispielsweise im Supermarkt das Obst und Gemüse erkennen. Da müssen Sie nicht mehr die Nummern eingeben, sondern geht es vollautomatisch. Das heißt, Sie als Kunde kaufen ein, legen den Apfel hin, das wird erkannt und Sie kriegen Ihr Etikett. Und das ist so eine schöne Sache, die sich da ergibt. Und dann ist bei uns die Software noch von entscheidender Bedeutung. Wir haben mittlerweile mehr Software-Ingenieure wie Hardware-Leute und die Software entwickelt sich ständig weiter. Und gerade über da können wir in die Prozesse unserer Kunden eingreifen und ganz entscheidend für die Automatisierung.
Schauen wir mal so ein bisschen in das Unternehmen hinein. Also wenn wir einerseits doch eine 160 Jahre alte Geschichte sehen und auf der anderen Seite aber den Anspruch, Hightech-Treiber zu sein und Hightech-Unternehmen. Wie kriegen Sie das unter einen Hut, also Tradition und Hightech?
Ja, das eine schließt das andere ja Gott sei Dank nicht aus, sondern bei uns ist es, das bedingt sich eigentlich gegenseitig. Und bei uns ist auch das Schöne, durch diese lange Tradition haben wir das Vertrauen unserer Kunden auch sehr stark. Das heißt, wenn immer wir neue Dinge rausbringen und neue Technologien anwenden, dann vertrauen uns unsere Kunden, dass wir die gut geprüft haben, dass die für sie in Ordnung sind und dass, wenn sie die in Einsatz bringen, auch egal was passiert, Bizerba wird dafür sorgen, dass es funktioniert. Und das ist eigentlich diese gesunde Mischung. Wir können ständig neue Dinge bringen, aber haben das Kundenvertrauen dafür, dass es auch wirklich dann funktioniert.
Macht das am Ende ein modernes Technologieunternehmen aus? Also, dass du jetzt nicht nur eine flugse Idee hast und dann, wir kennen das aus manchen Software-Schmieden, irgendein Softwareprodukt auf den Markt wirfst, das dann halt beim Kunden getestet wird und optimiert wird. Manchmal ziemlich nervig auch. Also macht das ein modernes Technologieunternehmen aus Ihrer Sicht aus, dass es den Anspruch hat, im Prinzip ein Produkt auch zu vertreiben, welches am Ende funktioniert?
So sieht's aus. Natürlich muss man als Technologieunternehmen auch die Technologien an sich voranbringen, muss investieren, muss Dinge ausprobieren. Und da sind wir auch bereit dazu. Das macht es natürlich auch aus. Da klappt nicht immer alles. Da geht man manchmal auch einen falschen Weg. Da muss man wieder umdrehen und wieder weitermachen. Aber den Weg gehen wir. Wir gehen die Extrameile, sowohl bei der Technologie, schauen immer, was passiert dort am Markt. Und das aber zu verbinden mit der absoluten Kundennähe. Wir hören den Kunden zu. Wir gucken, was braucht ihr, was wollt ihr. Haben natürlich auch die Erfahrung in der Branche, was da alles so passiert. Und diese Verbindung, das macht es eigentlich aus. Und eben das Offensein für Neues, egal ob es beim Kunden ist oder aus der Technologie-Ecke, das ist, glaube ich, ein modernes Unternehmen, das ja auch die Mitarbeiter vom Mindset her so annehmen sollten.
Stichwort Innovation. Es ist ja im seltensten Fall so, dass du eine tolle Idee in der Dusche hast und am nächsten Tag ist das Ding umgesetzt und funktioniert, sondern oft ist es ja so, dass Innovation ja in der Regel auch ganz viele Fehlschläge haben, Versuche, was nicht funktioniert hat. Ja, das kann ja auch was mit den Leuten machen. Ja, es macht halt keinen Spaß, wenn es halt nicht funktioniert. Aber es kann natürlich auch was mit dem Geld machen, mit der Wirtschaftlichkeit. Wie geht sie mit solchen Fehlschlägen um? Wenn ihr Anspruch auch ist, Innovationstreiber zu sein, geht es ja gar nicht anders.
Ja gut, wir wollen natürlich nicht nur blind investieren oder entwickeln. Wir selektieren das natürlich auch vor und sondern uns aus. Aber ja, durchaus treffen wir auch Entscheidungen, die mal da nicht so funktionieren und nicht glücken. Als Familienunternehmen haben wir nicht unendliche Geldmittel, da haben Sie recht. Aber solange das Maß, sage ich immer, 50% und mehr der Entscheidungen, die müssen richtig sein, dann ist es immer noch ausgewogen. Und das gehört aber eben auch dazu. Durch diese Nachhaltigkeit sind wir auch nicht immer nur kurzfristig rentabilitätsgetrieben, um das zu optimieren und denken auch nicht in Quartalen, wie ich dort arbeite, sondern wir denken auch langfristig und nachhaltig. Und das zeichnet uns, glaube ich, auch aus.
Wenn Sie sagen, Sie denken langfristig, denken Sie dann im Prinzip in Jahren, Jahrzehnten oder denken Sie eigentlich schon an die nächste Generation? Es gibt Uhrenbauer beispielsweise, die damit werben, dass eigentlich die Uhr schon für die nächste Generation ist.
Genau, das ist auch unser Ansatz. Meine Aufgabe hier in der fünften Generation und als Führer von Pizzerba ist eigentlich die oberste Aufgabe, neben all den Produkten und Lösungen, die wir anbieten mit unseren Kunden, ist eigentlich die Firma in die nächste Generation zu führen. Das ist mein absolutes Ziel, dass die sechste Generation dann, wer auch immer da in Frage kommt, ich habe drei Jungs, meine Schwester hat drei Mädels, das kommt drauf an oder wie es auch immer geführt wird, aber das ist eigentlich unser Ziel. Für uns als Gesellschafter, als Familienunternehmer, aber auch für unsere Mitarbeiter ist das die klare Botschaft.
Da müssen wir gleich natürlich noch ein bisschen tiefer in die Familienstruktur hineinschauen. Ja. Vor allen Dingen auch, wie es denn bei Ihnen letztendlich auch gewachsen ist, die Verantwortung zu übernehmen. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück zum Thema Innovation und Hightech. Das eine ist natürlich selbst diese Innovation zu entwickeln. Das andere ist, Innovation einzukaufen. Das hört man auch immer wieder, dass Startups übernommen werden. Sie haben in Israel, glaube ich, ein interessantes Startup ausfindig gemacht. Was genau hat es damit auf sich und wie sind Sie auf dieses Startup gekommen?
Ja, genau, das ist eben die Kunst, zu gucken, was können wir selber machen, aber wo können wir auch gute Partnerschaften gewinnen. Und gerade in der Startup-Szene, da gibt es ganz tolle Ideen. Und durch unseren globalen Ansatz geht es eben über Deutschland weit hinaus. Und da haben wir eben einen tollen Partner gefunden in Israel, in Tel Aviv, mit der Firma Supersmart, die eine Lösung entwickelt hat im Retail-Umfeld, wie man eben ohne Kassen einkaufen gehen kann, hat keine Wartezeiten mehr an der Kasse, muss keine Produkte mehr auflegen auf das Band, sondern kann mit dem Einkaufswagen einfach alles einscannen. Man legt sie in den Wagen rein, wiegt es am Schluss, da kommt wieder die Verbindung zu unserer Technologie, durch die Wägetechnik. Und dort wird dann über das Gewicht bestimmt, jawohl, der Einkauf ist in Ordnung, alles passt. Und dann kann man einfach direkt rausgehen und hat den Einkauf schon erledigt.
Manchmal sind die Leute ja ein bisschen resistent, was solche Veränderungsprozesse zum Beispiel im Supermarkt angeht. Hatte erst kürzlich, glaube ich, einen Artikel gelesen, wo es auch darum ging, hier selbst scannen und bezahlen. Und dann scannen die Leute nicht gescheit, aus welchen Gründen auch immer. Man möchte ja gar nichts unterstellen. Glauben Sie, dass das auch auf Kundenseite sich einfach entwickelt, weil es halt keine Alternative gibt? Oder wie nimmt man dann am Ende die Kunden mit, die auch im Supermarkt einkaufen gehen?
Es gibt natürlich immer wieder affinere Kunden, die das eher machen. Das ist wahrscheinlich eher die jüngere Generation, aber nicht nur. Das ist auch eine Kopfsache, glaube ich, wie man solche Dinge betreibt. Und da ist es eben sehr wichtig, dass man es möglichst einfach gestaltet, dass die Leute da herangebracht werden, dass die geschult werden, dass man die begleitet auf dem Weg dorthin. Und man muss natürlich immer den Mischbetrieb sehen. Also man kann nicht die Leute in eine Richtung nur zwängen. Das heißt, es geht da eigentlich schon in beide Arten, aber es wird ja immer mehr. Wenn Sie an den Flughafen gehen, dürfen Sie Ihren Pass jetzt schon einscannen und werden erkannt damit, wenn Sie, egal wenn Sie Geld abheben, alles, was passiert rund um so rum, ist eigentlich so do-it-yourself, ist eigentlich ein Megatrend, der betrifft unsere Branche, aber der betrifft eigentlich alles um uns herum. Deswegen sehe ich da eine klare Richtung, dass es dahin geht. Die Geschwindigkeit, da gebe ich Ihnen recht, die ist nochmal ein bisschen abhängig von der Anwendungsfreundlichkeit. Ja, und der Kultur, je nachdem, in welchem Land man sich da befindet. Es ist auch schön zu sehen, dass es Länder gibt, auch in Europa schon oder auch weltweit, die adaptieren das viel schneller, die sind da schon viel weiter. Andere sind eher noch etwas zurückhaltend mit so modernen Themen.
Erstaunlich ist ja, am Ende geht es um eine Veränderung oder einen Veränderungsprozess, der beim Kunden stattfindet. Aber der muss ja erstmal vorab bei dir ja auch im Unternehmen sozusagen stattfinden. Da werden wir gleich drüber sprechen. Also sprich, wie Sie Ihre Organisation letztendlich auch auf Linie bringen und wie Sie sie auch in Richtung Innovation bringen. Darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil hier bei Chefsache, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, hier bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Andreas Kraut, er ist CEO von Bizerba und wir sprechen darüber, wie Hightech einerseits und Tradition verbunden werden kann. In Ihrem Unternehmen 160 Jahre Geschichte, 4.500 Mitarbeiter, kann man da überhaupt ein kulturelles gemeinsames Verständnis entwickeln?
Absolut, das ist ganz, ganz wichtig. Entwickelt sich natürlich über all die Jahre und Jahrzehnte auch heraus, so eine eigene Kultur, die aber auch immer wieder überarbeitet gehört. Deswegen ist es bei uns so, wir haben immer eine Strategie. Wir haben jetzt gerade wieder die Strategie 2030 alle 5 Jahre, wo wir alle in die gleiche Richtung marschieren wollen und uns an, egal ob Produktion, Vertrieb, Service oder Administration, dass wir uns da wirklich ausrichten gegenseitig. Und natürlich auch das Thema, wie man vorangeht, mit welchen Werten man agiert. Wir sind global unterwegs, haben 40 eigene Tochtergesellschaften, verkaufen in über 120 Länder. Und da muss natürlich ein Werteversprechen an unsere Kunden, egal wo wir auf der Welt sind, da sein. Das heißt, die Werte, die wir, wie wir arbeiten, wie wir verkaufen, wie wir miteinander umgehen, das sind auch Dinge, die wir global ausbreiten. Die muss man natürlich adaptieren, lokalisieren, sage ich mal, je nachdem, wo man war. Aber die Prinzipien, die Grundprinzipien sind doch immer die gleichen.
Sind das am Ende vielleicht sogar Werte, die Sie auch in der Familie leben seit Generationen?
Absolut. Beispielsweise die Verantwortung zu übernehmen, das unternehmerische Handeln, das wir als Familienunternehmer ja auch innehaben, das ist eigentlich auch die Erwartung an unsere Mitarbeiter. Ich sage oft, überlegt euch bei den Entscheidungen, wenn es eure Firma wäre, würdet ihr auch so entscheiden oder was würde dann denn eigentlich passieren?
Und was sagen dann die Mitarbeiter?
Die gucken erstmal geschwind und sagen, oh, ups, so habe ich das ja gar nicht immer betrachtet. Also ist oft auch ganz interessant zu sehen. Aber im Prinzip sind da viele sehr engagiert und machen da auch mit. Es ist ja auch so, dass viele Mitarbeiter auch schon zweiter, dritter Generation bei uns arbeiten. Das heißt, die kennen natürlich auch die Familie, das Familienunternehmen von ihren Eltern oder Großeltern. Ja, und deswegen ist das eigentlich eine gute Basis.
Sie sagen ja selbst, dass Sie ja noch aus der Vorbildecke sozusagen kommen, aber sich jetzt gar nicht mehr so sehr als Vorbild betrachten. Was genau hat es denn damit auf sich?
Gut, natürlich bin ich natürlich die oberste Galionsfigur, das ist klar, als CEO und Chef der Firma. Aber um so eine Firma mit der Größe zu leiten, auch mit der globalen Ausprägung, da ist es eigentlich so, dass ich nur noch der Coach sein kann. Ich muss eben schauen, dass meine Kollegen und meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, dass die selber so erfolgreich sind, dass sie das dort so umsetzen, dass es dann insgesamt für Bizerba passt. Weil so viel Arme und Hände und Zeit hat der Tag gar nicht, dass ich da überall selber der Vorturner bin. Es geht darum, wie enable ich meine Mitarbeiter, dass die einen tollen Job für Bizerba machen.
Welche Rolle spielt es denn für Sie, dass Sie auch Familie im Unternehmen haben? Also eine der beiden Schwestern ist ja sozusagen auch mit in der Unternehmensführung. Was bedeutet das für Ihr Miteinander? Geht das dann rund um die Uhr sozusagen, der WhatsApp-Channel und du, ich habe eine Idee und machen wir mal oder wie auch immer. Wie läuft das?
Also wir kennen uns natürlich dann sehr, sehr gut, können Sie sich vorstellen, als Geschwister über all die Jahre, das ganze Leben lang schon. Insofern hat man dann natürlich dann auch ein ganz gutes Verständnis voneinander und weiß genau, wie der andere tickt. Insgesamt wollen wir aber auch Zeit haben, wo wir nicht über die Firma reden, also sonst wird man auch verrückt. Aber man hat dann, wenn man sich gut versteht, und das tun wir, greift das natürlich alles sehr gut ineinander. Und wenn das auch die Mitarbeiter sehen, wie das gut funktioniert, ist das wirklich sehr, sehr positiv.
Jetzt haben wir über die eine Schwester gesprochen, da müssen wir noch kurz über die andere Schwester auch sprechen. Stichwort Galionsfigur, man kennt sie auch, Nicole Hofmeister-Kraut, Wirtschaftsministerin des Landes. Ich sag's mal so, du hast ja immer so eine gewisse Rivalität zwischen einerseits der Wirtschaft, andererseits der Politik. Wenn man jetzt die Konstellation hat, wie auch bei Ihnen, Bizerba, CEO, Andreas Kraut, dann Nicole Hofmeister-Kraut, Wirtschaftsministerin des Landes. Wie kann man ja miteinander sprechen. Und ist das immer wieder ein Thema, was die Wirtschaft will und was die Politik nicht kann? Oder wie lösen Sie das Thema?
Also zuerst finde ich es einfach eine ganz tolle Konstellation, weil mit dem Unternehmens-Background, wo meine Schwester hat, ist sie gerade im Wirtschaftsministerium natürlich sehr gut aufgehoben. Man denkt und tickt einfach in der Wirtschaftssphäre und das ist auch das, warum sie so gut ankommt, weil die Wirtschaft nimmt ihr ab, dass das, was sie tut und sagt und entscheidet, auch im Sinne der Wirtschaft ist. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung und eine gute Basis. Und ich finde es auch toll als Familienunternehmen, dass wir auch gesellschaftlich uns solchen Dingen annehmen. Es ist auch nicht selbstverständlich, sich politisch zu engagieren.
Das
hat auch immer positive und negative Dinge, bringt das mit sich. Und dass sie den Schritt gegangen ist, finde ich auch eine tolle Herausforderung, die sie da angenommen hat, um eben auch unsere Gesellschaft voranzubringen. Und das ist eigentlich auch unser Anspruch. Wir tragen natürlich Verantwortung im Unternehmen für unsere Mitarbeiter, aber egal, wo wir agieren, auch in der Stadt oder in dem Umfeld, wo wir sind, da tragen wir Verantwortung. Und so trägt sie eben jetzt im größeren Stil natürlich für als Wirtschaftsministerin eine noch größere Verantwortung. Und das macht sehr viel Spaß. Und man muss natürlich auch eine gewisse Trennung herbeiführen. Das ist ganz klar. Deswegen hat sie keine Rolle im Unternehmen. Sie war im Aufsichtsrat unseres Unternehmens, bis sie Wirtschaftsministerin wurde. Das hat sie dann aufgegeben, damit da auch keine falschen Gedanken aufkommen.
Beide Seiten, sowohl Politik als auch Wirtschaft, unterhalten sich auch immer wieder über das Thema Leistungskultur. Glauben Sie, dass das tatsächlich ein Thema ist in Deutschland? Also, dass man Bock auf mehr Leistungen hat? Und zwar völlig wurscht, ob du jetzt in der Politik bist oder in der Wirtschaft. Also gilt ja im Prinzip für beide Seiten.
Absolut. Ich glaube, das Thema sieht sich in den Medien immer wieder und immer vermehrt. Und man merkt es auch im Unternehmen selber, dass die Bedeutung der Leistung an sich und das Fortkommen, ja, das seit dem Zweiten Weltkrieg, wo es immer vorwärts, vorwärts, vorwärts ging, jetzt ein Sockel erreicht hat, wo das sich eher differenziert, muss man so zu sagen. Das heißt, man sieht an Unternehmen, was es früher eigentlich wenig gab, wo ich immer wieder konfrontiert bin, dass viele Männer auch, nicht nur die Damen oder Frauen, also die Elternzeit nehmen, den Wert des Work-Life-Balance, dass man sagt, okay, ich arbeite gerne und ich arbeite auch gut, aber ich habe eben auch andere Prioritäten, die mir mindestens genauso wichtig sind. Das begegnet mir doch immer mehr. Und ich komme noch aus dieser Leistungskultur und mein Antrieb ist eigentlich nichts anderes. Bei mir gibt es natürlich das Unternehmen, aber auch Familie. Aber das ist natürlich schon ein Thema, mit dem man umgehen muss und das natürlich teilweise im Wettbewerb steht zu anderen Kulturen, die es auf der Welt gibt, wo es eben dieses Leistungsprinzip noch viel stärker ausgeprägt ist, die auch einfach vorankommen wollen, die eben nicht das hohe Niveau, wir haben natürlich unseren tollen Wohlstand erarbeitet, sei jedem gegönnt, aber wir konkurrieren natürlich weltweit mit anderen Kulturen, mit anderen Ländern, die wollen dahin, die wollen auf das Niveau kommen und die kommen uns auch immer näher. Und deswegen ist das Spagat zwischen, was können wir uns leisten als Gesellschaft und wo müssen wir eigentlich selber noch Leistung bringen, das wird doch immer schwieriger.
Wir sind zwar eigentlich am Ende der Sendung angelangt, auch wenn wir uns, glaube ich, länger unterhalten könnten, ist doch die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ja? Also sprich, Sie sind jetzt in der 5. Generation, die 6. Generation ist da erstmal. Ja, das ist ja auch nicht immer, sag ich mal, gegeben. Spüren Sie und sehen Sie, dass die 6. Generation auch die Verantwortung übernehmen wollen wird?
Also ich bin absolut überzeugt, gerade unter den 6 Mitgliedern der 6. Generation, die wir haben, dass da der eine oder andere oder die andere entsprechend auch eine Rolle spielen wird im Unternehmen selber. Auf jeden Fall wollen sie das Unternehmen begleiten, weil sie müssen sich so vorstellen, dass man eigentlich schon vom Aufwachsen her, da kriegt man das natürlich immer mit. Man sieht das, was sich da abspielt. Man ist manchmal mehr, manchmal weniger konfrontiert mit dem Unternehmen, was auch eine ganz positive Sache ist. Also die Möglichkeiten gibt es, aber ich sage auch ausdrücklich, keiner muss ins Unternehmen. Das ist nicht so wie früher, wo man dann die Leute versucht, da reinzudrücken. Das war bei mir schon nicht so oder bei meinen Schwestern. Man hat die Möglichkeiten, wenn man sich einbringen will. Aber es muss natürlich auch persönlich gut passen und fürs Unternehmen passen. Und wenn das zusammenkommt, gerne, dann wird es auch in der nächsten Generation so passieren. Und wenn einer anderen, der andere Pläne hat, ob er jetzt Arzt werden will oder Anwalt oder keine Ahnung, was sich alles ergibt, das ist dann auch, da sind wir völlig offen.
Letzte Frage. Wichtigste Kompetenz, die Ihr Nachfolger ins Unternehmen bringen sollte, was meinen Sie?
Also für mich ist ganz wichtig, dass er kulturell ein internationales Gedankengut mitbringt, damit umgehen kann, dass er eben die soziale Kompetenz auch an den Tag legt, heute mit der heutigen Generation, sowohl in Deutschland als auch weltweit umzugehen. Aber egal was passiert, man muss intrinsisch motiviert sein und sich voll fürs Unternehmen einsetzen. Und wenn das zusammenkommt, dann bin ich mir sicher, dass es der nächsten Generation auch gut weitergeht.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Andreas Kraut. Freut mich sehr, dass Sie hier waren im Chefsache-Studio. Ja, liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Soweit hier bei Chefsache. Bei uns geht's gleich weiter im Programm. Schauen Sie gerne auch auf unserer Mediathek vorbei. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.